Ich merke, dass zum Beispiel jüngere Kolleginnen da oft nach Rat fragen. Also, dass es nicht normal ist, 100% beruflich und dann noch 100% Familie und das alles noch unter einen Hut bringen und entspannt sein und die Haare sitzen immer gut und man hat die neuesten Modetrends auch noch irgendwie berücksichtigt. Also, dieses Perfektsein, das ist nicht möglich. Und da eben merke ich, dass Jüngere den Rat suchen, den gebe ich auch gerne, aber ich will ihnen auch Mut machen, dass ja, es ist nicht immer so einfach.
Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Hallo, liebe Anja, schön, dass du da bist.
Hi Zoe, freut mich.
Wer bist du und was motiviert dich eigentlich?
Ich bin Anja und bin 51 Jahre alt, komme aus Bernau, hier in der Nähe von Berlin und bin heute Pressesprecherin bei der Deutschen Bahn, bin Mutter von zwei Söhnen, glückliche Ehefrau, gelernte Journalistin, freue mich, dass ich am Ende meiner langen Fernsehlaufbahn mich entschieden habe, vor ein paar Jahren doch noch zu wechseln. Bin jetzt Pressesprecherin und weil gefragt ist, was mich motiviert. Mich motiviert sehr stark Begegnungen mit Menschen. Ich habe gerne Neues, was ich erleben kann, was ich entdecke und was ich dann auch anderen vermittle. Und das ist als Journalistin dasselbe wie als Pressesprecherin und ein bisschen auch als Mama. Weil man ja ständig erklärt und erzählt und das mache ich den ganzen Tag.
Sehr spannend. Und wenn du 2 Stunden mehr am Tag hättest, was würdest du mit diesen 2 Stunden tun?
Also ich glaube, wenn ich morgens eine Stunde länger Zeit hätte, würde ich ausgiebig frühstücken. Weil das weiß ich am Wochenende sehr zu schätzen, fällt unter der Woche einfach immer weg. Und ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeit für mich selbst. Das ist auch etwas, was oft hinten überfällt. Für meine Freundinnen und Freunde, für meinen Partner. Also dieses durchgetaktet Sein, tagsüber Abendbrot machen, für die Kinder da sein. Und wenn die dann schlafen gehen, was jetzt immer später wird, weil sie immer älter werden, ist dann auch oft dann so meine Zeit, wo ich dann so ermattet bin und dann auch eigentlich der Tag rum ist. Also da noch ein bisschen mehr Zeit, das wäre schön.
Also 2 Stunden könntest du gut gebrauchen.
Könnte super gut gebrauchen.
Ja. Und wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Tatsächlich mit meinem jüngeren Sohn, der ist 10. Und er hat sich immer gewünscht, mit dem Fahrrad an die Ostsee zu fahren und dann dort zu zelten. Das bedeutet für mich...
Von hier aus, von Berlin?
Das war ursprünglich sein Plan.
Okay.
Das hat sich dann aber anders ergeben. Wir sind ein bisschen mit dem Zug vorgefahren, das Fahrrad voll bepackt, bis also die Seitentaschen alle voll, der Gepäckträger. Und dann sind wir wirklich mit dem Fahrrad direkt auf Usedom in so ein Naturschutzgebiet, wo es einen kleinen Zeltplatz gab. Und da dann direkt am Ufer gab es eine Stelle, wo wir unser Zelt aufgebaut haben. Und es war auch nicht nur Sonnenschein, nicht nur warm. Also es ging schon ein bisschen ans Eingemachte, aber es war das erste Mal. Und aus der Komfortzone so rauszukommen und dann so einen glücklichen 10-Jährigen neben sich zu haben, dessen Traum das war, der auch gefragt hat, machen wir das nächstes Jahr wieder?
Was hast du gesagt?
Klar, machen wir das nächstes Jahr wieder. Ich weiß jetzt schon, was ich nicht mitnehme oder was ich unbedingt noch brauche, damit es auch für mich schön wird. Aber das war so das erste Mal. Und Fahrrad, mit dem Fahrrad zum Zelten, das ist eine Erfahrung.
Also Respekt. Respekt. Ich war noch nie zelten.
Noch nie?
Noch nie.
Ja, dann, also kann ich nur empfehlen, weil es ist schon schön, morgens da aus dem Zelt zu krabbeln und dann diese frische Luft um sich herum zu haben, an der Ostsee direkt ins Wasser zu springen, noch bevor der erste Kaffee da im Wasserkocher da irgendwie improvisiert.
Ja, warm. Ich denke drüber nach.
Ja.
Wie sieht denn so ein normaler Arbeitsalltag bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Der normale Tag beginnt 6:30. Da geht so der Wecker, dann stehen wir auf. Und ich fange eigentlich schon so 7 an, meine Mails zu checken, den Pressespiegel zu lesen, schon zu arbeiten, obwohl ich parallel den Kindern ihr Frühstücksbrote mache und ja, die Familienorga da morgen ja auch ruft. Trotzdem, also um 7 bin ich dann schon so mit drin, schreibe die ersten Teams-Nachrichten und dann geht's so um 8 ins Büro. Um 9 fangen die ersten Runden an, Morgenlage, die Besprechung, was wir an dem Tag kommunizieren wollen, was über uns kommuniziert wurde, was schreiben die Zeitungen, was gibt's Neues. Und dann ist eigentlich kein Tag wie der andere. Also dann hängt es natürlich von der Lage ab. Ich arbeite im Newsroom, das heißt, es kann sehr schnell sich ändern. Es kann irgendein Ereignis stattfinden, was ja eine Störung sein kann, Unwetter, eine Pressekonferenz, die wir schon länger planen, aber was sich dann natürlich ich als Pressesprecherin eben auch mit vorbereite, oft auch moderiere und bin dann da bei diesen Events natürlich auch vor Ort. Ja, und dann geht der Tag bis abends, ja, 18 Uhr, wenn nichts noch ansteht. Ansonsten hat man natürlich auch Abendstermine noch, Verpflichtungen. Und dann bin ich zu Hause oftmals mit dem Fahrrad noch beim Supermarkt, kaufe dann noch fürs Abendbrot kurzfristig ein, weil wieder zu wenig im Kühlschrank war. Und dann improvisiere ich zu Hause das Abendbrot und dann habe ich als ein Ritual, dass wir zusammen nach dem Abendessen, also das ist mir ganz wichtig, dass man zusammen isst, dass wir zusammen auf die Nachrichten gucken. Und das ist so ein bisschen mein Vorleben. Ich habe ja selber lange für die Tagesschau gearbeitet, als Reporterin. Und meine Kinder wissen, dass mir das wichtig ist, dass sie die Tagesschau gucken. Und das machen wir dann auch zusammen. Und dann stellen sie auch mal zu Fragen, politische Fragen. Und das ist dann so, wenn die Tagesschau geguckt wurde, dann gucken sie ihr Kinderprogramm oder was auch immer. Und dann ist der Feierabend. Also das ist so dann der Tag in aller Kürze. Aber wie gesagt, das ist manchmal auch verläuft er ganz anders, als ich es morgens dachte.
Mhm. Laute Fragen. bekommt ihr so eine Presselage, wo alles aufbereitet wird, wo die Deutsche Bahn irgendwie erwähnt wird?
Ja, also wir haben eine Presselage, die um 7 Uhr verschickt wird. Mhm. Die wird vorbereitet von einem Dienstleister, der das sammelt, auswertet. Das sind Fernsehbeiträge, Radio, Online-Beiträge, auch Artikel in Zeitungen und Social Media natürlich, LinkedIn und unsere eigenen Bahn-Social-Kanäle. Und der ist mitunter über 150, manchmal sogar 200 Seiten dick.
Jeden Tag.
Na, nicht jeden Tag, aber also 100 sicherlich jeden Tag, weil es tatsächlich kaum ein anderes Unternehmen gibt, was so im Fokus steht wie die Bahn. Also ich bin bei uns auch für Fernsehen zuständig. Allein, was wir an Drehgenehmigungen ausstellen pro Jahr, sind das in allen Regionalbereichen und auch in der Zentrale zusammengenommen um die 5000 Drehgenehmigungen. Also wann Kamerateams wo überall Bahn drehen möchten. Das sind Bahnhöfe im Zug, am Bahnsteig, Umfragen mit Reisenden, Baustellen. Es gibt ja so viel Verschiedenes, was man über die Bahn berichten kann. Und insofern ist der Pressespiegel morgens richtig voll. Das ist nicht immer positiv natürlich, weil wir haben ja auch durchaus Dinge, die gar nicht rundlaufen bei uns. Aber es gibt auch schöne Geschichten, die dann sich im Pressespiegel wiederfinden. Das ist das Porträt von einem Lokführer, der als Quereinsteiger zu uns kam. Oder die Nachhaltigkeit, wo wir ja auch stolz sind, dass wir mit Ökostrom im Fernverkehr arbeiten. Also solche Geschichten finden sich da genauso wieder wie die Pünktlichkeit, die Tiefstwerte erreicht hat.
Mhm. Und eine zweite Frage, die mir gleich kam, also seid ihr dann in so einem Newsroom und überall habt ihr Fernseher und dann schaut ihr die Nachrichten und müsst reagieren, sozusagen, dann tagsüber.
Ja, und wir haben auch ein Team, was rund um die Uhr arbeitet. Also es gibt eine 24/7 Pressestelle, die ist im Schichtsystem eingeteilt. Das heißt, auch am Wochenende, auch nachts ist immer jemand in der Kommunikation der Bahn erreichbar. Also immer auch ein Pressesprecher. Und das hat sich auch bewährt, weil es relativ schnell Situationen gibt, wo wir reagieren müssen. Und da diese klassischen 9-to-5-Uhrzeiten funktionieren dann nicht. Dann erwartet man, dass die Bahn schneller auskunftsfähig ist und eben auch mithalten muss, wie es weitergeht, wie ist die verkehrliche Situation. Es gibt ja bei uns immer einerseits der Zugverkehr, der Nachrichten verursacht, und dann aber auch das große Unternehmen, was eine große Bedeutung auch für das Land hat, ne? Also das über 230.000 Mitarbeitende allein in Deutschland. Und das macht viel aus. Das ist ein Unternehmen in Staatshand. Das ist also alles hochpolitisch, was bei uns entschieden wird. Und diese beiden Seiten, ne? Dieses Alltagsmobilität, verkehrlich, funktioniert es? Wo haben wir eine Störung? Wo wird gebaut auf der Strecke? Und dann aber auch die Bedeutung des Landes, so ein bisschen am Laufen zu halten und wie wichtig das eigentlich ist, die Schiene instand zu halten und fit zu machen für die nächste Generation. Das ist, sind beides Erzählstränge auch, die man über die Bahn erzählen kann.
Ja, auch sehr wichtige Themen. Wie groß ist denn dein Team dann? Ich meine, an einem Schichtdienst braucht man ja sehr viele Leute, damit es funktioniert.
Also das Team der Pressestelle, von der ich erzählt habe, also ich bin nicht verantwortlich für das Team. Ich bin zwar Konzernsprecherin, aber das Pressestellenteam ist, glaube ich, so 8 bis 10 Kolleginnen und Kollegen, die sich dann wirklich immer im Schichtsystem abwechseln. Und ich habe großen Respekt vor deren Arbeit, weil es ist schon eine Herausforderung, da die Nachtschicht zu arbeiten und auch morgens um 3, wenn die DPA anruft und eine Stellungnahme braucht, dann ja, sich da so fit zu halten, dass man eben rund um die Uhr arbeiten kann. Immer im Wechselbetrieb, immer im Wechselschichtdienst. Das ist schon auch körperlich sehr anstrengend.
Gibt es denn dann Momente, wo man dich um 3 Uhr morgens anrufen würde?
Wenn ich Bereitschaftssprecherin bin, ja. Also es gibt bei uns so ein System, wo man eine Woche lang von Montag bis Montag rund um die Uhr erreichbar sein muss. Dann bin ich auch in Bereitschaft über Nacht. Dann ist das Telefon auch in so einen Kreis von Kollegen freigeschaltet, die eben für den Fernverkehr, für den Regionalverkehr, für die Bahnhöfe zuständig sind. Die wissen dann auch, aha, wenn ich eine kommunikative Lage habe, dann müssen wir die Anja wecken.
Naja.
Und dann ruft eben auf die Pressestelle an, die weiß ja dann als allererste, dass irgendwas passiert ist. Aber dann werde ich auch rausgeklingelt, ja. Und es gibt auch Momente, zum Beispiel in Streiklagen, wenn Lokführerstreik ist, dann stehe ich zwar nicht um 3 Uhr schon auf, aber so um 4:30, 5 sind dann schon die ersten Besprechungen, wo dann schon geschaut wird, wie ist die Lage auf den Strecken, und um 6 Uhr habe ich dann schon mein erstes Update für die Radiosender eingesprochen und schicke das schon an die Radiostationen, und um 7 Uhr, also wie gesagt in Streiklagen, bin ich dann oft live vor den Fernsehkameras, dann am Bahnhof. Also dann stelle ich mich hier in Berlin am Hauptbahnhof hin und gebe ein Sammelstatement über die Streiklage. Oder wenn ein Unwetter da ist und gar nichts mehr fährt in Deutschland, dann geben wir da auch eben zu, ja, recht frühen Uhrzeiten unsere ersten Updates. Es hat sich bewährt, weil die Fahrgäste wollen ja wissen, ne, kann ich zur Arbeit? Wie komme ich von A nach B? Und das muss möglichst früh passieren.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, du bist froh, dass du diesen Wechsel gemacht hast,
ja,
von ja, Journalistin zu jetzt Pressesprecherin. Erzähl doch nochmal ein bisschen, wie war denn dein Leben davor und wie ist dein Leben jetzt?
Mein Leben davor war relativ, wie soll ich sagen, also aus amerikanischer Sicht würde man sagen, boring. Nur ein Arbeitgeber, eine Firma, das Leben lang. Und es ist insofern bei mir auch wirklich so verlaufen. Ich bin mit 20 zur ARD gegangen und habe mit Ende 40 beschlossen, jetzt möchte ich was Neues machen. Und also 27 Jahre ARD hatte ich dann erlebt, und das war eine ganz tolle Zeit. Ich habe Volontariat gemacht, bin gelernte Journalistin, habe dann meine ersten Reporteraufträge bekommen und wurde dann mit 23 Redakteurin fest angestellt und war für die Tagesschau in Nordrhein-Westfalen unterwegs und dann später im Ausland, wurde Korrespondentin in verschiedenen Ländern und habe auch Sendungen geplant, habe moderiert und am Ende auch Social Media mit aufgebaut. Also ganz verschiedene Bereiche habe ich miterleben dürfen und es war eine super Zeit, aber ich habe gemerkt, so mit Ende 40, jetzt habe ich es auch gesehen und wollte mich weiterentwickeln. Und dann sagt man natürlich als Journalistin mit ganz viel Herzblut, bleibe ich im Journalismus oder wechsle ich die Seiten? Das ist ein großer Schritt. Und da habe ich mir auch ziemlich viel Zeit gelassen. So ein langer Sommerurlaub, Rügeln, ging dann ins Land. Und dann habe ich irgendwann gesagt, zusammen mit meinem Mann, okay, ich wechsle. Ich wechsle die Seiten. Ich bin dann nicht mehr Journalistin, obwohl ich das im Herzen vielleicht immer noch bin. Aber ich bin jetzt eben im Auftrag einer Firma unterwegs. Und das ist ein großer Schritt. Das war für mich kein Schritt, der mir leicht gefallen ist, aber den ich auch bis jetzt, ist jetzt 4,5 Jahre her, nicht einen Moment bereut habe. Und ich stehe zu dem, was ich da jetzt vertrete, auch 100%.
Und ist das nicht, wie soll ich sagen, ungewöhnlich, unüblich, also ich, ohne Wertung, ne? ich finde das toll, Wechsel, Brüche, was anderes machen, mutig sein, was anderes ausprobieren. Aber kam dann nicht so, was weiß ich, aus dem Freundeskreis für mich, oh, wirklich? Und willst du das wirklich machen? Oder also wo kam dann dieser Wille oder dieser Mut, das dann tatsächlich umzusetzen?
Freunde haben mich meistens unterstützt. Also die waren eher, wow, das ist ja mutig. Und den Schritt aus dem sehr sicheren öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der unbefristete Vertrag als Redakteurin, willst du das wirklich aufgeben? Und ich so, ja, das will ich wirklich aufgeben. Und andere haben gefragt, wie hast du das gemacht? Hast du eine Headhunterin gehabt oder so? Weil man da vielleicht auch gar nicht weiß, wie man ja draußen in der freien Welt sich bewirbt. Ich für mich habe das nicht bereut. Und dieser Schritt war schon groß, weil ich habe komplett was Neues angefangen zu lernen. Also klar, gibt es Ähnlichkeiten. Aber für eine Firma zu sprechen oder als Journalistin zu berichten, was ist, sind zwei verschiedene Sachen. Und das war für mich ein sehr spannendes Lernfeld. Und wo ich auch dachte, Newsroom kenne ich, aber Newsroom eines Unternehmens funktioniert auch nochmal anders. Und ich musste vor allem auch lernen, manchmal nicht sofort zu sprechen, sondern erstmal abzuwarten und Dinge sich entwickeln zu lassen, wo ich als Reporterin immer ungeduldig war. Ich wollte sofort raus mit der Nachricht, wollte Breaking News oder schnell sein. Na, da war die Schnelligkeit ganz wichtig. Und jetzt ist es manchmal so, wir gucken, wir werden schon noch uns zu Wort melden, aber es braucht noch mal die letzten Absprachen, wo man sich nochmal überlegt, wie ist jetzt der Satz für unsere Firma, wie passt das wirklich? Ne? Also das ist nochmal, da hängt so viel davon ab, das ist so relevant, was ich sage und wie ich sage, dass ich dann einmal mehr mich auf das Team stütze und dann nochmal alles abgängig.
Und welche sozusagen, also Ausbildungsmaßnahmen oder was auch immer du davor gelernt hast, hat dir am meisten geholfen, das zu tun, was du jetzt tust?
Also das, was ich als Journalistin, als Handwerk gelernt habe, hilft mir sehr. Also ich habe ein Volontariat gemacht beim WDR in Köln. Darin eingeschlossen ist das Sprechen vor dem Mikrofon, das Berichten, also 5 Sätze. Wenn man im Fernsehinterview gefragt wird, dann sind es meistens 5 Sätze, die hängen bleiben. Danach ist die Antwort schon viel zu lang. Na, das ist so eine ungeschriebene Regel, die man immer so mitgegeben bekommt. Wenn ich also jetzt als Bahnsprecherin interviewt werde, weiß ich, meine Antwort sollte vielleicht nicht episch lang werden. Also da habe ich es schon gelernt. Ne? Das deutlich sprechen, hat man beim Fernsehen eine Sprecherzieherin, die einem zeigt, aha, da musst du ein bisschen an deiner Nuschelei arbeiten und so kann man besser lesen oder mit dem Atmen kann man die Stimme auch anders sich anhören lassen. Also das nehme ich mit als Handwerk und dieses schnell komplexe Dinge erfassen, um sie dann vereinfacht zu erzählen. Das ist etwas, was ich als Journalistin machen musste, immer wieder. Und was ich jetzt natürlich auch mache. Also das Banische, was mir meine Fachabteilungen so in Briefings geben, das muss ich übersetzen. Vom Banisch ins Deutsch. Weil es einen da draußen keiner versteht. Und das ist sehr ähnlich.
Es hat dir bestimmt am Anfang etwas gedauert, Banisch zu lernen.
Oh ja, oh ja. Viele Abkürzungen und ich bin sehr gerne unterwegs und mache so Praktikumstage bei den Kollegen, ob es jetzt ein Lokführer ist oder eine Zugchefin oder am Bahnhof, helfe ich dann auch gerne mit aus und bin gerne da, wo es wirklich passiert. Also hier in unserem Büro, in unserem Newsroom, ist das eine eigene Welt, aber die der Eisenbahnerin, Eisenbahner, die ist ja da draußen und nicht im Bahntor.
Und was wirst du am meisten gefragt, also in Pressekonferenzen zum Beispiel?
Wann wird die Bahn pünktlicher?
Okay.
Was ist ihr Weg aus der maroden Infrastruktur heraus? Wann endlich wird die Bahn zuverlässig? Ja, das sind so die Klassikerfragen.
Und was ist die Fünfsatzantwort darauf?
Die Fünfsatzantwort ist, dass in Deutschland die Infrastruktur leider zu lange liegen gelassen wurde, zu wenig finanziert wurde, wir eine zu alte, zu unzuverlässige, zu volle Infrastruktur haben und wir jetzt das auf solide Füße stellen müssen und general sanieren müssen. Das heißt, wir müssen etwas in die Hand nehmen an Geld und unsere Strecken neu machen. Und dann wird es auch wieder besser mit der Pünktlichkeit.
Ich habe jetzt geschaut, waren bestimmt nicht mehr als 5 Sätze. Und was liebst du am meisten an deinem Job?
Ich habe mich ja dafür entschieden, zur Bahn zu gehen, weil ich der Meinung bin, das ist ein wichtiges Unternehmen. Ein Unternehmen, was zu unserem Land gehört, aber auch etwas, was mit Nachhaltigkeit, mit Klimaschutz zu tun hat. Das ist eine Art mobil zu sein, die in der CO2-Bilanz viel besser ist als das Auto oder das Flugzeug. Und wenn ich die Bahn so als Unternehmen erlebe, dann ist es für viele draußen so eine ja fast schon behördenähnliche, unüberschaubare Firma. Und ich möchte gerne der Bahn so ein etwas menschliches, Nahbares geben. Ich möchte gerne erklären und möchte auch mit Empathie die Geschichten der Bahn erzählen. Also wenn ich die Klagen höre von Fahrgästen, geht mir das nicht links und rechts durchs Ohr, sondern ich leide wirklich mit denen, weil ich das ja selber auch erlebe. Und mir macht es Spaß, diese Geschichten eben mit Empathie, aber auch mit ja so einer gewissen Emotionalität zu erzählen, sodass die Bahn eben nicht eine graue Behörde ist, sondern ein Laden voller toller Kollegen und aber auch ein Laden, der für die Menschen so ein wichtiger Garant für ihr Leben ist. Ne? Also jemand, der pendelt, der ist auf uns angewiesen. Jemand, der eine Wochenendbeziehung hat, genauso. Oder wenn ein Paar sich entscheidet, in den Urlaub zu fahren, dann soll das eine schöne Fahrt sein. Und das ist mir nicht egal. Und das ist uns allen bei der Bahn nicht egal. Und das in Kommunikation zu übersetzen, das macht mir total Spaß.
Mhm. Jetzt von außen betrachtet, es gibt ja so viel Bahnbashing.
Ja.
Also ist das nicht hart? Also nicht, wann kannst du denn mal gute Nachrichten verkünden?
Also das Bahnbashing gehört schon dazu, das stimmt. Da braucht man eine dicke Haut und sollte das nicht so persönlich nehmen. Das ist mit den guten Nachrichten im Moment so eine Sache. Aber zum Beispiel, als der endlose Lokführerstreik dieses Jahr vorbei war, nach vielen Wochen und ja auch schon Monaten, durfte ich diese gute Nachricht mit verkünden, dass wir uns geeinigt haben und dass eben auch ein Klaus Wieselski irgendwann eingeschlagen hat in den Deal. Das war eine große Erleichterung. Und das macht dann natürlich auch Spaß, dass man da zusammengefunden hat, auch wenn wir jetzt merken, was das für Auswirkungen hat. Diese teuren Deals mit Gewerkschaften haben ihren hohen, hohen Preis. Und ja, wenn die Tarife eben, wenn es da um Lohnsteigerungen von 14% mitunter geht, das ist schon sehr, sehr spürbar. Und das schlägt uns jetzt als Bahn schon auch wirtschaftlich auf die Füße. Aber gut, diese positiven Nachrichten, danach hast du ja gefragt, die sind eben nicht so häufig, aber wenn sie dann da sind, ist das natürlich umso schöner.
Wie fühlt man sich denn als Pressesprecher dann, wenn man nur was, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, verkaufen muss? Also es ist ja nicht so, als könntest du selber anpacken und irgendwie was ändern. Das ist ja auch nicht deine Rolle, sondern du musst ja das, was schon da ist, ja irgendwie nach außen dann vermitteln. Fühlt man sich da auch nicht teilweise ein bisschen machtlos?
Nee, machtlos fühle ich mich nicht. Also ich fühle mich als Teil eines Teams, was sich überlegt, okay, was könnten die Nachrichten sein, auch die Fortschrittsmeldungen, auch das gibt's ja bei uns. Wir haben neue Züge, wir haben neue Werke. In Cottbus zum Beispiel ist ein neues ICE-Werk entstanden in einer Region, wo früher Braunkohle war. Ich war dabei, als es eröffnet wurde, habe die Einweihung mit dem Kanzler, mit dem Ministerpräsidenten, unserem Bahnchef moderiert und habe auch Kolleginnen, die da am ICE die Radsätze montieren, irgendwie interviewt in der Zeremonie. Und da bin ich überhaupt nicht machtlos, sondern gebe dem so einen eigenen Twist. Also ich bringe ganz viel von meinen Emotionen damit rein. Und dann ist eben so eine, ich sage jetzt mal, trockene Presseinformation, die wird damit Leben gefüllt. Ne? Und das ist so mein Part, wo ich dann in einer Eröffnung eben so auch die Bahn mit verkörpere und eben da so dem Ganzen so etwas ja, Feierliches gebe und dann auch die Atmosphäre mitgestalte, damit es eben nicht langweilig ist, damit die Bahn auch als ein nahbares, eben nach vorne gerichtetes Unternehmen wirkt und eben nicht altbacken, angestaubt, langweilig. So, das ist etwas, wo ich mich gut einbringen kann, wo ich mich nicht machtlos fühle. Machtlos, wenn du das meinst, könnte ich mich fühlen, wenn es um die Pünktlichkeit geht, ne, wenn die Zahlen so sind, wie sie sind im Moment. Wir möchten ja da uns verbessern und der Weg führt nur über die Generalsanierung, über die Instandhaltung der Strecken. Wenn ich dann eine schlechte Zahl mit verkünde, dann kann ich da kurzfristig auch nichts ändern. Aber da kommt dann wieder dieses Erklären ins Spiel, ne, dass man zwar diesen Wert hat, diese schlechte Bilanz, aber für die Journalisten und Journalistinnen, die mehr wissen wollen, da kann man es dann erklären, woran liegt's, was sind die Fehler der Vergangenheit und was machen wir, damit es besser wird. Das ist aus der Machtlosigkeit nach vorne gerichtet, kann ich es dann wieder mit beeinflussen, wie die Öffentlichkeit versteht, was jetzt wichtig ist, dass man eben nicht nur Autobahnen saniert, sondern unsere Schiene genauso viel Investitionen nimmt.
Ich möchte jetzt natürlich nicht fragen, wann wird die Bahn wieder pünktlich? Das ist natürlich die Frage, die irgendwie halb Deutschland beschäftigt. Und aus deiner persönlichen Sicht, jetzt ich klammer mal die Presse, da sprechen wir mehr. Ja, was ist denn die größte Herausforderung? Was können denn alle machen? Weil die Bahn steht ja auch für Deutschland, ne? Die Pünktlichkeit und alles. Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl, es ist vielleicht auch subjektiv. Ach, es geht tatsächlich abwärts in diesem Land, wenn selbst die Bahn jetzt irgendwie so unpünktlich ist. Ne? Und was könnte man da machen?
Erstmal, glaube ich, müssen wir für uns akzeptieren, dass es so, wie es bislang gelaufen ist, nicht weitergehen kann. Also das ist das Erste, dass wir im Moment gerade eine Baustelle sind. Muss man akzeptieren. Baustellen haben aber den Charme, dass wenn sie dann geschafft sind, dann hast du erstmal jahrelang kein Problem. Dann ist alles neu und dann fährt es wieder wunderbar. Das heißt, wir müssen jetzt, erstmal muss das Geld weiterhin investiert werden, egal wer gerade in der Regierung sitzt, also dass es ein bisschen nachhaltiger finanziert ist, das ist wichtig. und dass wir uns die Zeit nehmen, zu diese Geduld auch aufbringen. Es braucht bei solchen Dingen wie Infrastruktur, Schieneninfrastruktur, braucht es Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt sage, nächstes Jahr sollten bitteschön alle Züge pünktlich fahren, es wird nicht passieren. Aber wenn wir jetzt, sagen wir 2024, wenn wir in 5 Jahren die Bahn sehen, dann wird es viel besser laufen als jetzt. Weil wir jetzt eben diese schlimmen Strecken, wo die Technik aus Jahrzehnte alt schon ist und zum Teil auch aus Kaiserzeiten noch die Stellwerke. Also wenn wir das neu machen, dann wird sich das wirklich spürbar bessern. Nicht von jetzt haben wir 65% Pünktlichkeit auf 100, das wird nicht passieren. Aber vielleicht schon in 3 Jahren sind wir bei 75% oder 80. Und dann wird es noch besser, je mehr Strecken wir wieder fit gemacht haben. Ich glaube, dieser etwas längere Atem, den müssen wir uns bewahren. Es geht nicht von heute auf morgen, aber wir haben lange Zeit haben so ein bisschen darauf gehofft, dass es von alleine so bleibt, wie es ist. Aber es funktioniert nicht. Sieh mit deinem Fahrrad, was du irgendwann mal pflegen musst oder dir ein neues kaufst, wenn es auseinanderfällt an der Ampel und du einen Platten kriegst und nicht fahren kannst. In diesem Zustand befinden wir uns gerade. Also müssen wir das neu machen. Sonst bleibt der Zug stehen. Ja.
Wie mit so vielen in Deutschland. Ne?
Ja.
Und macht es aus deiner Sicht einen Unterschied, ob tatsächlich eine Frau oder ein Mann etwas verkündet?
Ich arbeite im Tandem mit einem Mann, der ist schon seit 41 Jahren Eisenbahner. Ich bin seit 4,5 Jahren Eisenbahnerin. Das heißt, er ist so erfahren und hat alles schon erlebt und ist Konzernsprecher. Und ich bin die Konzernsprecherin und wir teilen uns das wirklich 50-50, ne? Immer im Wechsel. Es ist gelernt, dass der Mann für die Bahn spricht. Und seitdem ich dabei bin, ist jetzt eben neuerdings auch eine Frau, die für das Unternehmen spricht. Ich kriege die Rückmeldung, dass das was Gutes ist, weil man erstens die Abwechslung mag und auch diese andere Erzählung auch wahrnimmt. Also eben dieses etwas, ja, wie soll ich sagen, weichere nicht, aber vielleicht dieser weiblichere Blick auf die Dinge. Ich bin nicht Technik-Nerd. Ich kann da nicht zu tief in die Technikmaterie einsteigen, aber ich kann es vielleicht auch jemandem erklären, der die Bahn jetzt nicht in die Tiefe technisch verstehen möchte, sondern wissen will, was ist denn jetzt das Problem? Ne? Und das eben verständlich zu machen. Da bin ich nicht vielleicht als Frau, aber als Neuling in der Materie, habe ich den Vorteil, dass ich es vielleicht noch etwas verständlicher erzählen kann. Noch nicht so sehr diesen Blick, der schon zu sehr Bahnblick ist, sondern immer noch so ein bisschen auf das Neue schaut. Also das als Frau, glaube ich, ist man in der Empathie, bin ich vielleicht in dem Punkt noch ein bisschen mitfühlender, wenn ich jetzt das vergleiche. Aber mein Kollege ist so versiert, was die Eisenbahnwelt angeht, dass ich eben da bei ihm mir sehr viel abgucken kann. Und so gleicht es sich aus. Also wir sprechen beide, glaube ich, in unserer eigenen Art für die Bahn. Und das ist ein gutes Team. Also es, glaube ich, passt ganz gut zusammen, ergänzt sich.
Unabhängig jetzt von der Bahn und deiner Rolle, glaubst du denn, dass man immer noch heutzutage mehr Männern glaubt als Frauen?
Vielleicht noch zu der Frage davor. In den Tarifauseinandersetzungen, die wir zuletzt hatten mit den Lokführern, gab es dadurch, dass Klaus Wieselski von der GDL-Gewerkschaft so einen Mann älteren Jahrgangs, sehr laut, sehr polternd, sehr zugespitzt, fast schon beleidigend kommuniziert hat, haben wir als Bahn fast schon bewusst mich als Gegenüber dort positioniert, mit einem etwas weicheren, umgänglichen Ton, mehr auf die Vernunft bezogen und dass man miteinander sprechen sollte und nicht in der Konfrontation. da hat es sich bewährt, dass eine Frau spricht. Und die Frage, die du jetzt gestellt hast, war, wann ist es von Vorteil?
Ist nicht dann, ob man Männern immer noch eher glaubt, ach so, als Frauen. Von der Glaubwürdigkeit her.
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Glaubwürdigkeit entscheidet sich daran, bist du empathisch, bist du verständlich, bist du entschieden in der Art, wie du sprichst, bist du klar. Und das kann einen Blick komplett zerstören oder eine Unsicherheit vor den Live-Kameras, vor denen wir stehen. Und da ist es egal, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Wenn eine Frau mit klarer Stimme und entschlossenem Blick und der Körperhaltung, die sagt, ich ruhe in mir und ich weiß genau, was ich dir jetzt erzähle, dann ist sie genauso überzeugend wie ein Mann. Wenn sie unsicher ist, wenn sie nach unten guckt und nicht weiß oder ihren Zettel sucht oder hilflos wirkt, dann kann das genauso verheerend sein, als wenn einem Mann das passiert vor dem Fernsehpublikum. Das ist natürlich das Schlimmste. Wenn man da sich so einen Lapsus erlaubt, dann kann das an der Glaubwürdigkeit nagen. Aber ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht zwischen Mann und Frau. Es ist eher, wie erzählst du, wie glaubwürdig bist du in dem, was du vertrittst.
Es stimmt mir hier positiv zu denken, dass wir dann Vorurteile überwunden haben. Ich kann mich nicht erinnern, vor ein paar Jahren gab es noch alle möglichen Statistiken, dass Frauen und Männer eigentlich lieber einen Mann als, jetzt nicht klassischen Pressesprecher, aber als hier hören, weil sie dem mehr glauben.
Kann ich so nicht bestätigen.
Kann ich nicht bestätigen. Das freut mich.
Weil ich kriege dieses Feedback, dass es eben gerade wohltuend ist, dass da auch mal eine Frau ist. Und da habe ich niemals gehört, ob ich ihr so glauben kann, nehme ich ihr nicht ab oder so. Das hat mich nie erreicht. Also ist natürlich mein subjektiver Blick, aber ich glaube, es hat was mit der Art zu tun, wie man es präsentiert und wie überzeugend.
Ist mir aufgefallen, dass du eine besonders tiefe Stimme hast. Denkst du, das ist hilfreich für deine Glaubwürdigkeit?
Die Stimme habe ich von meiner Mutter tatsächlich geerbt. Manche können uns am Telefon nicht auseinanderhalten. Ich denke, dass die Stimme schon wichtig ist. Also es gibt ja Möglichkeiten mit Atmung, mit besonderem Betonen, die Stimme auch für sich wirken zu lassen. Ich habe da vielleicht das Glück, dass es eine etwas dunklere Stimme ist. Aber auch wenn man eine hellere Stimme hat, gibt es ja Techniken, wie die Stimme auch vor dem Mikro klingt. Und grundsätzlich einen angenehmen Ton anzuschlagen, ist natürlich etwas, was hilft. Also wenn Frauen aufgeregt sind und dann die Stimme noch höher geht, als sie sowieso schon ist, das kennt man ja aus irgendwelchen Übertragungen von Reden von Politikerinnen oder so, dann mag man dann doch nicht mehr so richtig zuhören und ist abgelenkt, weil die Stimme so ist, wie sie ist. Ich glaube aber, dass man es trainieren kann. Das macht sehr viel aus. Also die Sprecherziehung oder die Rhetoriktrainings haben schon ihren Sinn.
Und wie ist es in deiner Branche? Werden Frauen schlechter bezahlt oder sind die Gehälter ausgeglichen oder weißt du das jetzt auch nicht so genau? Vielleicht redet man ja auch nicht drüber.
Also in meinem Fall habe ich ja dieses Tandem mit meinem Kollegen, der ist noch Beamter. Einer der wenigen, der im Eisenbahndienst sozusagen seine Beamtenlaufbahn angetreten hat. Und ich bin ganz normal Angestellte, aber wir haben beide ungefähr das gleiche Level innerhalb des Karrierelaufbahn bei der Bahn. Ich habe mich aber ehrlich gesagt noch nie danach erkundigt. Also ich weiß, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo ich ja vorher gearbeitet habe, dass da drauf geachtet wurde, dass eben sich nicht zu einem Missverhältnis entwickelt. Im freien Journalismus, bei Zeitungen, in privaten Sendern ist das was anderes. Da gibt es diese Spreizung zwischen den verschiedenen Geschlechtern. Das finde ich sehr bedauerlich und finde es einfach nicht fair. Also da wir alle diesen Job gleichermaßen machen und wir als Frauen eben oft noch Familienarbeit noch im Haushalt noch obendrauf haben und da mehr fast noch machen als Männer, statistisch gesehen, finde ich es nur fair, wenn wir gleich bezahlt werden. Aber ich habe noch nie persönlich dieses Missverhältnis erlebt.
In der Folge 26 spreche ich mehr mit der Kommunikationsberaterin Eva Christiansen über die Wahrnehmung von Frauen in Medien. Und sie sagt, nicht jede Frau möchte diese feministische Karte ziehen, aber man kommt an der Wertung der Medien einfach nicht vorbei. Und darunter sexistische Kommentare oder auch die Überbewertung des Aussehens oder auch diese Vereinbarkeitsfrage. Empfindest du das ähnlich oder fällt dir das überhaupt auf oder in der Tendenz gar nicht?
Ich kann gut verstehen, was Eva meint. Bin selbst nicht die laute Feministin. Ich bin eher vielleicht so eine unterbewusste Feministin. Also ich arbeite zu 100%, nicht in Teilzeit. Ich habe 2 Söhne, bin verheiratet und empfinde, dass wir als Familie da uns die Familienarbeit gut teilen, mein Mann und ich, 50-50. Aber ich merke, dass zum Beispiel jüngere Kolleginnen da oft nach Rat fragen. Also dass es nicht normal ist, 100% beruflich und dann noch 100% Familie und das alles noch unter einen Hut bringen und entspannt sein. Und die Haare sitzen immer gut und man hat die neuesten Modetrends auch noch irgendwie berücksichtigt. Also dieses Perfektsein, das ist nicht möglich. Und da eben merke ich, dass Jüngere den Rat suchen, den gebe ich auch gerne, aber ich will ihnen auch Mut machen, dass es ist nicht immer so einfach. Und das, was wir als Vorbilder mitgeben können für die nächsten Generationen. Ich bin da 51, auch spät Mutter geworden. Ich glaube, das hat sich auch in meinem beruflichen Leben jetzt erst so entwickelt, dass Frauen, die Karriere gemacht haben, auch trotzdem eine Familie haben, auch mit Kindern das möglich war. In meinem früheren Leben als Korrespondentin gab es ganz lange Korrespondentinnen, die nur, ich sag jetzt mal, Katzen zu Hause hatten, keine Kinder, keinen Partner und so als rastlose Reporterinnen mit einer Katze oder so von Land zu Land gezogen sind. Das war fast wie so ein Klischee. Und in meiner Generation gehörte ich zu den Ersten, die das anders gemacht haben. Also ich war in New York das erste Mal Mutter geworden und mein damaliger Chefredakteur hat gesagt, oh, du bist die Erste, mit der ich jetzt Mutterschutz und wie mache ich das eigentlich und wann kommt sie zurück in den Job und wie ist das mit der Kita und so. Also es war das erste Mal und wir reden jetzt hier vom Jahr 2010, als es das erste Mal da war, dass eine Korrespondentin im Ausland Mutter wurde. Und ich bin der Meinung, dass wir den jüngeren Frauen Mut machen sollten und was diese Vorurteile, dieses aufs Äußere reduziert zu werden, das, was uns da täglich begegnet in den Medien, was Eva Christiansen meint, das ist tatsächlich etwas, was in die Mottenkiste gehört, wo ich der Meinung bin, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich bin nur für mich vielleicht nicht so radikal, dass ich da Sturm laufe. Ich nehme es wahr. Und ich möchte gerne mit einem guten Beispiel Mut machen und anderen Frauen zeigen, okay, es ist möglich. Man kann den Traum von dem Leben sowohl mit einer tollen Karriere als auch mit einer schönen Familie schaffen. Und das ist etwas, was man nicht alleine hinkriegt. Da gehört immer der Partner dazu oder die Partnerin. Und es ist aber trotzdem machbar. Und wenn in das Umfeld im Job eines ist, wo man sich wohlfühlt, dann kriegt man das auch mit der Familie gut hin.
Das macht auf jeden Fall Mut.
Ja, ich hoffe. Also das wäre mir auch wichtig, weil es ist viel zu lange immer so in Frage gestellt worden. Und ich bin der Meinung, warum nicht groß denken, auch in dem Punkt. Man kann es schaffen.
Deswegen hören dir dann auch so viele zu. Jetzt zum Stapelthema und zwar Krise. Was bedeutet denn für dich Krise und befinden wir uns tatsächlich in einer Krise und was macht dir Sorge?
Also erstmal bin ich von Haus aus Krisen erprobt. Also ich habe als Journalistin oft in der Krise berichtet. Ich war in Kriegsgebieten unterwegs, war auch in Naturkatastrophen, Erdbebengebieten mit vielen Todesopfern, habe ich alles live hautnah erlebt. Das heißt, ich weiß, wie sich das anfühlt und hatte auch eine Faszination für dieses Berichten aus solchen Extremsituationen heraus. Ich wollte früher Krisenreporterin sein, ne? Wollte so die Christian Amanpour im deutschen Fernsehen sein. Aber später wurde ich ja dann Mutter und habe mich besonnen auf ein etwas ruhigeres Familienleben. Nur die Faszination kenne ich. So, und darüber zu berichten ist das eine, in einer Krisensituation zu sein, jetzt wenn man an Deutschland denkt, an unsere Infrastruktur, jetzt in meinem Bereich die Eisenbahninfrastruktur. Diese Krise ist wirklich gravierend und ich möchte gerne, dass es besser wird und glaube, dass es nie so schwer war wie jetzt. Also das sagen mir auch viele bei uns, die schon die Bahnreform 1994 miterlebt haben, die sagen, der Zustand, in dem wir jetzt sind, das ist die tiefste Krise seit damals. Also seit die Ostdeutsche und die Westdeutsche Bahn vereint wurden. Jetzt ist Krisenprogramm angesagt. Wir müssen uns sanieren, wir müssen sparsam sein, wir müssen gleichzeitig dieses Land wieder voranbringen und diese vielen Baustellen schaffen. Und wenn ich so auf meine Kinder schaue, denen ich ja gerne eine gute Bahn hinterlassen möchte, die erleben eine Krise nach der anderen. Also die sind jetzt 10 und fast 14. Und ich finde das verrückt eigentlich seit dem Ukraine-Krieg, davor Corona. Es ist immer was Neues, jetzt der Krieg im Mittleren Nahen Osten. Das hinterlässt was bei denen. Und ich hoffe, dass sie robust sind und irgendwie den Glauben an die Zukunft nicht verlieren. Weil das ist etwas, wenn man immer sieht, wie die Erwachsenen da strugglen und Mühe haben. Das, glaube ich, macht was mit denen und ich möchte denen gerne Kraft geben und auch ein bisschen Optimismus. Also die Krise, ja, die ist gerade da und trotzdem gibt es Wege, wie wir aus der herauskommen. Und diesen Glauben an die Lösung, den möchte ich nicht verlieren und den möchte ich auch gerne weitergeben.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Danke dir.